1 Live Podcast. Plan B. Reportage.
Zeit sparen und Aufmerksamkeit sparen, kommen wir damit weiter. Also im Vergleich zu einer Technologie, die da ist, die billiger ist und an der man eben nicht riesige Entwicklungskosten hat.
Ihr wolltet da ja eine Raumvorstellung geben. Aber es gibt ja auch noch andere Formen der Orientierung im Raum und andere Formen der Raumvorstellung. Und falls ihr das mit der Raumvorstellung nicht komplett gekappt habt, dann solltet ihr euch in der Hinsicht noch ein bisschen weiter informieren. Also was an Sonargeräten und Ähnlichem zum Beispiel es gibt für Blinde.
Wie könnten sich blinde Menschen besser im Straßenverkehr zurechtfinden? Das ist eine von vielen Fragen, mit denen sich die Studenten der einzigen Erfinder-Uni Europas beschäftigen. Und zwar an der D-School in Potsdam. Da, wo wir heute in der 1Live Plan B-Reportage sind. Mit 1Live Plan B-Reporter Sebastian Halm. Wird man eigentlich zum Erfinder geboren oder kann man das tatsächlich lernen?
Ich glaube, dass da so ein bisschen Talent von Geburt aus schon hilft, aber die Schule sagt, das ist durchaus lernbar, wenn man zwei Tricks beherrscht, nämlich die Zusammenarbeit in Gruppen und wenn man immer wieder Praxis sammelt.
In der 1Live Plan B Reportage sind wir heute Abend an der D-School in Potsdam und erfahren, was Erfinden eigentlich wirklich bedeutet. Mein Name ist Elif Chanel. Schönen guten Abend.
Geht in eine Richtung los. Man kann auch noch ein Geräusch dazu machen, wenn man möchte. So, ha! Und dann geht's weiter, ganz schnell rumgehen. Wir machen mal eine Proberunde.
Man nimmt es auf, also nimmt oder? Das,
mach auch genau, man nimmt es auf und gibt den Klatscher weiter. Ha!
Ha!
Klatschen und schreien und das im Kreis. Erfinden funktioniert nicht nur durch Grübeln am Schreibtisch. In der 1Live Plan B-Reportage sind wir heute in der D-School. Das ist die einzige Erfinder-Uni Europas und die gibt's in Potsdam. Und 1Live Plan B-Reporter Sebastian Halm lässt sich da mal erklären, wie Erfinden eigentlich überhaupt funktioniert. Was genau machen die da gerade?
Ja, das ist ein sogenannter Warm-up an der D-School, an der Erfinder-Uni. Da treffen sich die Studenten immer im Vorzimmer des Arbeitsraums und machen das so mal wie heute, Klatscher und dann so ein Ruf, der umhergeht. Das ist so eine intellektuelle Aufwärmübung. Die kann aber auch ganz anders aussehen. Also manchmal werfen die sich auch einen Ball zu und wer den fängt, muss irgendeine Frage beantworten oder muss auf einem Bein stehen oder so. Alles, was, sag ich mal, so morgens anstrengend ist und dich schon mal ein bisschen wach macht.
Und warum machen die das da?
Warum die das machen? Also um schon mal, sag ich mal, den Geist anzuregen und sich beweglich zu halten. Also Beweglichkeit ist so ein Kernkonzept dieser Erfinder-Uni und es geht darum, dass du schon mal aus dem Quark kommst und auf alles gefasst bist und dich in alle Richtungen absicherst.
Und wie viele Studenten klatschen da gerade so rum?
Das sind hier nur 40. Also das ist die ganze Belegschaft, die ganze Studierendenschaft der Uni und für jemanden, der wie ich jetzt an so einer Ruhrgebietsuni wie Bochum studiert hat, ist das ja eigentlich so eine halbe Seminargröße normalerweise, aber hier ist das die ganze Studierendenschaft.
Das ist echt nicht viel. Warum ist das? Also das ist relativ elitär eigentlich, ne?
Ja. Also es ist auf sehr wenige beschränkt und da bildet sich auch so ein gewisses Elitenbewusstsein, merkt man schon manchmal draus. Also wir sind die wenigen, welche hier studieren dürfen. Das hat aber auch einen Grund von diesem Uni-Gedanken her, dass es so wenige sein sollen, weil Kreativität in kleinen Gruppen entstehen soll und nicht im Massenbetrieb erstickt. Und wenn man sich hier umguckt, merkt man, das ist auch auf wenig Leute ausgelegt und ist auch viel gemütlicher einfach als eine große Uni, wo du so ja Hörsäle und Seminarräume mit rostigen Heizungsrohren gewohnt bist. Hier dagegen helle Räumlichkeiten, ganz groß mit bodentiefen Fenstern, Holzfußboden, schöne Möbel. Schulleiter Professor Ulrich Weinberg glaubt, dass nur in so einem Umfeld wirklich Kreativität entstehen kann.
Ja, das ist die sogenannte D-Lounge hier. Und das ist der Bereich, in dem die Studenten sich ein bisschen lockerer unterhalten können, zusammensetzen können und eben in dieser eher Wohnzimmeratmosphäre reden miteinander. Wie jetzt hier auch ein Gespräch haben mit externen Projektpartnern. Die meisten haben an Hochschulen studiert und kennen dieses normale Hörsaal und Seminarraumprozedere und sind natürlich völlig überrascht, wenn man hier reinkommt und sieht hier plötzlich rote Ledercouches und sieht hier einen Kaffee und Tee rumstehen und Saft. Das ist aber ganz wichtig zu sehen, das ist der Raum, in dem es relaxed zugeht und wenn man hier rüber schaut in den Arbeitsraum.
Wir können ja mal reingehen.
Ja, da sieht es anfangs auch noch ein bisschen wild aus. Ja, hier sehen wir eine ganze Reihe von Würfeln.
Große Sitzwürfel, ne, sind das, die gestapelt.
Hier. Die werden auch zum Sitzen natürlich benutzt, aber die werden auch benutzt zum Prototyping, die werden benutzt zum Bauen von Ladensituationen.
Sie bauen sich Wände daraus oder Räume, Wand ist ein interessanter Stichpunkt, das gibt es hier nämlich nicht in dem Raum. Es ist ein großer Raum.
Ja, das ist ungefähr 25 Meter Länge.
So. 7 Meter Breite etwa.
Ja, und leider nicht ganz so hoch, aber auf jeden Fall so hoch, dass wir hier mit unseren drei Beamern doch ein relativ großes Bild noch hinkriegen. Weil wir haben in der Mitte nämlich so einen Raum, den nennen wir Lecture Space. Da findet dann sowas wie Vorlesung in Anführungsstrichen statt.
Das ist ein Raum, da würde wahrscheinlich an der Uni Bochum, da würden die Leute jubeln.
Den hatten nicht mal die Dozenten so einen Raum, ja.
Ist das denn eigentlich ein richtiger Studiengang? Ich meine, was für einen Abschluss mache ich denn da, wenn ich da fertig bin?
Du kriegst keinen traditionellen anerkannten Studienabschluss. Du bekommst ein Zertifikat über die Teilnahme. Also im Grunde sowas wie eine Art Zeugnis oder sowas, was du kriegen würdest nach einem Job oder nach einem Praktikum. Genau, hat bestanden, richtig. Die ganze Veranstaltung dauert 2 Semester, ist ein Aufbaustudium, also du brauchst schon ein Studium, um hier angenommen zu werden. Aber was du nach den 2 Semestern kriegst, ist kein offizieller, sag ich mal, europaweit anerkannter Studienabschluss.
Okay, ich habe also schon einen Bachelor oder einen Master vorher gemacht.
Genau, und die Studenten hier, die sind jetzt so gerade in der Mitte des 1. Semesters, also haben so ein Viertel hinter sich.
Ja, die Beschreibung jetzt gerade, das klang ja auch schon relativ luxuriös. Wie genau sieht der Arbeitsraum jetzt aus?
Also hier hast du wirklich, es ist eine Kathedrale aus Haftnotizen, sage ich mal. Also überall Post-its, die haben eine sehr große Leidenschaft hier, das sieht man direkt für dieses Mittel. Also es scheint im Erfinderalltag eine große Rolle zu spielen. Und als ich vorhin auf der Herrentoilette war, hat das Ganze noch so eine erotische Komponente gekriegt. Da hat nämlich jemand aus kleinen Post-its ein Pin-Up-Girl, also so ein Frauenkörper an die Innenseite der Klotür der Herren gebastelt.
Ne? Also, ja, warum auch Zeitung lesen?
Richtig, warum auch. Ne? Und du hast jetzt in dem Raum hier, der ist ja relativ groß und im Grunde gibt es hier keine Wände, sondern alles ist so unterteilt durch schiebbare, rollbare Wände. Das ist was diesen Raum ausmacht. Egal, ob es ein Tisch ist oder ein Stuhl, man kann im Grunde alles bewegen, beiseite räumen und versetzen.
Warum ist das so?
Das soll, so sagt es der Leiter der Uni, Ulrich Weinberg, das ist einer der Standpunkte des Design Thinking, mobiles Denken, alles soll im Kopf beweglich gehalten werden.
Alles ist mobil, alles ist auf Rädern, das hält auch den Kopf mobil. Das zweite ist die gemischten Teams, die wir jetzt auch sehen. Wir sehen gerade eine Gruppe von 3 Studierenden, die alle aus unterschiedlichen Disziplinen kommen.
Wir sitzen hier gerade mit Notizblock und Stift und schreiben was auf, diskutieren. Da hinten haben wir welche am Rechner, da haben sich welche ein bisschen verbarrikadiert und eigenen Raum geschaffen, in dem so ein paar Wände zusammen geschaffen haben. Es arbeiten hier ganz viele verschiedene Gruppen gleichzeitig, ja?
Derzeit haben wir 9 Teams, wir haben ja 40 Studierende aus 30 verschiedenen Disziplinen und die arbeiten immer in kleinen Gruppen, 4, 5 Studierenden an einem speziellen Thema. Wir haben jetzt 9 Themen und die Studenten sind jetzt hier an Punkt 2 dieses 6-stufigen Prozesses. Und wenn diese 3 Dinge zusammenspielen, der flexible Raum, die gemischten Teams und dieser Prozess, dann reden wir von Design Thinking.
Design Thinking, das klingt für mich nicht nach Erfinden.
Ist auch ein bisschen eine andere Methode. Also du sitzt da nicht in der Kammer, hast da einen Düsentrieb und hast diese Glühbirne, die beim Kopf aufleuchtet, die im Comic ja immer die Idee anzeigt, sondern du arbeitest mit anderen zusammen und hast so ganz viele festgelegte Arbeitsschritte. Recherchieren, Leute beobachten, die so eine Erfindung brauchen könnten, mit Firmen, die in ähnliche Richtung arbeiten, Kontakte aufnehmen. Also sehr viel recherchieren, in der Praxis beobachten und dann einen Prototyp entwickeln, den ausprobieren. Viele verschiedene Stufen, die du immer wieder durchgehst. Das ist so diese Methode, die hier gelehrt wird.
Und hast du mal so ein Beispiel, was sie da erfinden?
Ja, zum Beispiel arbeiten alle zurzeit an verschiedenen Problemen, für die sie eine Lösung finden sollen. Diese Probleme haben die Gruppen vor einigen Tagen als Mail bekommen und arbeiten da jetzt so 4, 5 Leute dran fest. Und die haben jetzt insgesamt 6 Wochen, bis sie das fertig haben müssen. Also 6 Wochen hatten sie, als die Mail kam, jetzt sind noch 5 Wochen übrig. Und hier neben uns arbeiten zum Beispiel gerade Raul, Anna und Lynn. Und ihre Aufgabe lautet, mach aus einem Kinderbuchladen einen magischen Ort. Sie sollen also ein Konzept entwickeln, einen normalen Kinderbuchladen quasi zum magischen Erlebnis umzugestalten.
Mhm. Aber das ist jetzt keine Erfindung in dem Sinne eigentlich. Also das ist jetzt nicht die Glühbirne oder das neue Windrad, was da erfunden wird.
Nee, genau, das ist schon sowas Abstraktes, was eher so geht in ein Konzept zu entwickeln, um was Bestehendes zu verbessern.
Und wie gehen die das jetzt an in dieser Geschichte mit dem Kinderbuchladen?
Die sind jetzt noch ganz am Anfang in dieser Beobachtungs- und Einarbeitungsphase und sie werden heute das erste Mal rausgehen und einen Kinderladen besuchen, um vor Ort Verständnis für das Problem zu bekommen. Und für diesen Besuch arbeiten sie gerade einen Fragebogen für die Buchladenbesitzerin vor.
Das ist sozusagen die Basis, worauf wir aufbauen wollen. Wir wollen erstmal wissen, was will sie überhaupt von uns? Was für Vorstellungen hat sie, damit wir dann weiterarbeiten können? Und gucken, in welche Richtung wir gehen. Und
direktes Kundenfeedback, ob schon irgendwelche Kunden Verbesserungswünsche geäußert haben, denke ich, würde eventuell schon bereits bei den Beweggründen mit beantworten. Oder wir fragen das nochmal gesondert. Haltet ihr das für sinnvoll?
Nee, ich finde es okay.
Ja?
Ja, man kann es so, ich glaube, wir gehen sowieso nicht die Fragen dann letztendlich so der Reihe nach durch, weil das ist ja ein Leitfragebogen, der gibt uns sozusagen die Richtung vor und wir müssen gucken, was sie erzählt. Wir können ja dann nicht immer die Sachen doppelt fragen, wenn sie schon erzählt hat. Deswegen, das brauchen wir. Also, man sollte, glaube ich, ungefähr die Reihenfolge wissen, aber so.
Ja, ja. Das ist Lynn.
Adrian und Raul und ich bin Anna. Zuerst wollten wir so ein bisschen quasi erfahren, wie Sie darauf gekommen sind, weil wir haben von Professor Weinberg ein bisschen mitbekommen, dass Sie das Projekt auch ein bisschen mit initiiert hätten, also auch mal angeregt hätten, dass man so den Buchladen vielleicht als interessantes Thema für die HPI-School nehmen könnte. Und da wollten wir fragen, wie Sie so darauf gekommen sind.
Die Studenten von der D-School, der Erfinder-Uni, legen jetzt los. In der 1Live-Plan-B-Reportage begleiten wir heute angehende Erfinder. Und das haben wir schon mal gelernt. Es geht gar nicht um die neueste Glühbirne, sondern darum, sich kreative Konzepte auszudenken. 1Live-Plan-B-Reporter Sebastian Halm, du siehst den Erfindern beim Denken zu. Wo seid ihr gerade und wer ist da alles da?
Wir sind gerade in einem Kinderbuchladen und Anna, Raul und Lynn, drei von den Studenten der Erfinder-Uni, sind hier. Die sind jetzt von Potsdam aus, wo die Uni ist, nach Berlin reingefahren, so etwa 20 Minuten mit der Bahn ist das. Am beschwerlichsten war die Anreise für Raul, der wegen seiner schweren Körperbehinderung in einem elektrischen Rollstuhl sitzt. Aber jetzt ist man da im Kinderbuchladen Das Nashorn. Und die Besitzerin hier, die hat sich an die D-School gewendet und gesagt, erfindet mir doch mal was, so ein Konzept, wie ich hier den Laden aufpeppen kann, in einen magischen Ort verwandeln kann.
Und die haben jetzt ja ein paar Wochen dafür Zeit. Wie ist der Rahmen? Wie spielt sich das jetzt nochmal ab?
Die haben insgesamt 6 Wochen Zeit, nachdem sie diesen Auftrag bekommen haben, mit einer fertigen Erfindung oder einem fertigen Konzept um die Ecke zu kommen. Jetzt haben sie noch 5 Wochen Zeit. Und dann ab jetzt in 5 Wochen heißt es, entweder fertige Erfindung, fertiges Konzept vorlegen oder nicht gut, Aufgabe verfehlt, setzen 6.
Okay, und dann wird es präsentiert, alles klar.
Genau.
Und die haben jetzt aber jemanden aus dem echten Leben sozusagen, einen Partner, der wirklich in echt besteht.
Genau, das ist Regelfall hier an der Uni. Also die suchen sich dann einen Partner, mit denen die einzelnen Erfindergruppen, die sich so ein Konzept ausdenken müssen, zusammenarbeiten. Also Partner kommen da sogar inzwischen schon an die Uni ran. Wir haben hier so ein Problem, könnte euren Studenten das nicht mal als Aufgabe geben, dass die sich dann eine Erfindung für uns ausdenken. Das hat natürlich im Gegenzug bekommen, die Studenten natürlich auch Einblick in die Firma, Unterstützung und Know-how. Also was ist für beide Seiten wahrscheinlich von Vorteil.
Also wir machen was Schönes für euch und damit könnt ihr richtig viel Geld verdienen sozusagen.
Wenn man so will, genau. Das hat natürlich auch den Hintergedanken von der Schule aus, dass die jungen Erfinder direkt einen Draht zur Wirtschaft bekommen sollen. Also einfach so ein bisschen Gespür dafür kriegen, wie läuft das, wenn man so verhandelt mit Partnern, was für Wünsche tragen die an einer Rand, wie gehe ich darauf ein?
Und der Auftrag jetzt von dieser Gruppe, die unterwegs ist, war ja in einem Kinderbuchladen, aus einem Kinderbuchladen einen magischen Ort entstehen zu lassen.
Genau.
Haben die schon irgendeine Idee, wie das funktionieren soll?
Nee, nicht so richtig. Also die müssen auch erstmal rausfinden, wohin das eigentlich führen soll. Die haben ja nur diese abstrakte Aufgabe und deswegen machen Lynn, Anna und Raul jetzt diesen Ortstermin mit den Interviews der Buchladenbesitzerin.
Was glauben Sie, macht diesen Buchladen jetzt aus, weshalb die Leute immer wieder hierher kommen?
Ich glaube zum Teil auch so, dass es klein überschaubar ist und dass man persönlich angesprochen wird. Und ja, bei Kinderbüchern sind viele auch hilflos. Ja, was kaufen wir jetzt? Dann gehen sie natürlich lieber hier rein, als dann in große Läden, wo einfach die Masse so erschlagend ist. Ne?
Was empfinden Sie denn sonst noch so als Konkurrenz? Also zum Beispiel Amazon?
Also direkte Konkurrenz glaube ich nicht.
Und wenn, dann ist es kein offenes Thema.
Genau.
Gibt es da irgendeine Verschiebung, dass die Kinder weniger lesen und mehr Computer spielen? Oder?
Also wir haben auch wirklich so einen kleinen Stammkreis von viellesenden Kindern, die für uns auch Rezensionen schreiben, also vorab Excel planen bekommen und dann wirklich Rezensionen schreiben.
Und was passiert mit diesen Rezensionen?
Die kommen hier ins Schaufenster. Okay. Mein Ziel oder unser Ziel war eigentlich, das auch nochmal ins Netz zu stellen. Als Empfehlung von Gleichaltrigen für Gleichaltrige.
Also Kinderbücher und Bücher für sehr viel kleinere Kinder sind da wahrscheinlich.
Genau.
Die checken jetzt erstmal so, wie die Lage in dem Kinderbuchladen ist, um dann sich zu überlegen, wie das dann halt funktionieren kann.
Auch einfach so ein Gespür dafür bekommen, wie sieht das in so einem Laden aus, was die Atmosphäre in sich aufnehmen und sich inspirieren lassen. Ja, wenn du so willst.
Es waren ja aber noch andere Teams unterwegs. Was haben die denn für Aufgaben bekommen?
Ähnlich abstrakte Aufgaben. Also es ist wirklich nicht so, dass es da die ganz konkrete Aufgabe gibt, erfinde eine bessere Glühbirne, zumindest jetzt nicht in diesen 6-Wochen-Projekten, sondern es ist immer eine groß angelegte und allgemein gehaltene Sache. Da gibt es eine Gruppe, die soll zum Beispiel Konzepte entwickeln, um Nichtwähler zu animieren, zur Wahl zu gehen. Eine andere soll blinden Menschen die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtern. Das ist ja noch sehr eindeutig, finde ich. Aber dann hast du was ich sehr schwammig finde, wenn ich es lösen müsste. Da muss ein Team eine Möglichkeit finden, vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen im Internet zu vermitteln.
Ah, ja.
Oder eine andere, ganz groß angelegt, soll ein Konzept für eine konkurrenzfähige Möbelfabrik entwickeln. Also ganz schön große und auch zum Teil nicht sehr genau gehaltene Aufträge.
Ja, dann vielleicht doch lieber der Kinderbuchladen. Haben die denn schon jetzt eine Idee für diesen magischen Ort?
Ich habe den Eindruck, dass die schon so ein paar Ideen haben, aber ich bin, glaube, die sind sich nicht ganz sicher, ob das sowas taugt oder ob das in der Realität so funktioniert, was die sich vorgestellt haben. Also man merkt einfach, da ist so ein bisschen Ratlosigkeit auf den Gesichtern geblieben, als die Gruppe gerade das Geschäft verlässt.
Ein paar Ideen, die sich hier mehr oder weniger entweder zerstreut oder bestätigt haben. Also ich glaube, eine Kinderkasse könnte man locker mal einführen oder vielleicht sogar einen Elternparkplatz, wo man einfach Eltern irgendwo abstellt.
Was wird euer nächster Schritt jetzt sein?
Wir werden jetzt versuchen, das, was wir heute gelernt haben und auch in den kommenden Interviews noch lernen werden, irgendwie auf ein paar Kernaussagen zu verdichten und dann daraus irgendwie einen Standpunkt zu entwickeln, den Point of View, wo man dann halt sagt, okay, stellen wir uns vor, das ist Person XY, also zum Beispiel Max, 3 Jahre, möchte in den Kinderbuchladen ein Buch kaufen und dass man halt versucht, aus seiner Sicht diesen Laden zu begreifen und dann um ihn herum versucht, Ideen zu entwickeln, was ihm das Einkaufen erleichtern würde. Das sind so die nächsten Steps.
Arbeiten die Studenten immer nur in diesen Gruppen oder kommen die alle 40 dann auch mal wieder zusammen?
Die kommen eigentlich jeden Abend zusammen und zwar in der Schule, in der D-School, das ist dann quasi so das Hauptquartier. Da gibt es nämlich jeden Abend das I wish I like. Mhm. Das würde man so quasi als Nachbesprechung des Tages oder der Woche bezeichnen. I like bedeutet, man soll sagen, was gut geklappt hat und was einem gefallen hat. Und I wish, das ist so, sag ich mal, was ich mir wünsche, ist die Kritik. Ich wünsche mir, dass das und das besser läuft. Und im Arbeitszimmer werden dann alle Stühle zusammengerückt, man setzt sich im Halbkreis hin und dann diskutiert man in lockerer Runde darüber, was einem gefallen hat und was einem nicht gefallen hat. Also zum Beispiel regen sich manche Studenten darüber auf, dass sie zu viele Vorgaben, zu viele Vorschriften von ihren Auftraggebern bekommen.
Also das Trustworthy
ist
etwas in den Hintergrund
gerutscht.
Echt?
Ist nicht wahr.
Zugunsten von Information.
Von Relevanz.
Relevanz.
Ja. Unsere Auftraggeber sind so ein bisschen dahin gegangen und haben gesagt, was wir machen ist toll, es wird nur nicht so richtig von außen wahrgenommen. Und das war so, macht mal irgendwie schön, macht mal. Also so, jetzt nicht jetzt so krass, aber es klang halt alles nach so einem ganz altmodischen Marketingverständnis. So, macht mal ein schönes Plakat und eine schöne Internetseite und zack, alles ist gut.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir wahrgenommen werden als im ersten Schritt als eine Design-Schule im traditionellen deutschen Sinne. Ja? Dass wir die, und das war das Erste, was ich denen dann versucht mal auszutreiben, dass wir das eben nicht machen. Ja?
Und das haben sie immer noch nicht so ganz verinnerlicht sozusagen.
Das Problem ist, wie wir die Zeit- und Konzentrationsaufwand von ihm verringern können, wenn er navigiert. Wenn er das andauernd rausnehmen muss, dann beschleunigt ihn das in keiner Form, sondern er kann gucken, kriegt eine Übersicht, mehr oder weniger. Aber im Vergleich zu einem GPS-Gerät, wo er dann eine Ansage bekommt, jetzt kommt eine Straßenkreuzung, bringt es ihm keinen Vorteil.
Wenn wir es nicht in der Präsentation machen, wäre das halt nochmal eine Frage an Jonas, einfach als Insight, inwiefern eine Raumvorstellung, egal wie die stattfindet, ihm was helfen könnte. Also die Idee finden wir nach wie vor klasse.
Das heißt, die Frage ist dann, also was hier in Frage stellt, ist, inwiefern überhaupt so eine Karte Sinn macht.
Zeit sparen und Aufmerksamkeit sparen, kommen wir damit weiter. Also im Vergleich zu einer Technologie, die da ist, die billiger ist und an der man eben nicht diese Entwicklungskosten hat.
Ihr wolltet da ja eine Raumvorstellung geben, aber es gibt ja auch noch andere Formen der Orientierung im Raum und andere Formen der Raumvorstellung. Und falls ihr das mit der Raumvorstellung nicht komplett gekappt habt, dann solltet ihr euch in der Hinsicht noch ein bisschen weiter informieren. Also was an Sonargeräten und Ähnlichem zum Beispiel es gibt für Blinde.
Zum Erfinden gehört einiges. Raumvorstellung, Sonargeräte, man hat Entwicklungskosten. An der D-School in Potsdam sind wir der einzigen Erfinder-Uni in ganz Europa. Heute Abend in der 1Live Plan B-Reportage sind wir dort und begleiten die Studenten bei ihrem ersten größeren Projekt. 1Live Plan B-Reporter Sebastian Halm. Das klingt alles sehr kompliziert, was Sie da gerade erzählt haben. Wovon haben die Erfinder jetzt gerade gesprochen?
Dieses Team hat gerade ihre Aufgabe besprochen. Und zwar sollen die ja für blinde Menschen eine Möglichkeit finden, sich besser zu orientieren in Bus und Bahn, also generell in diesem Netz des öffentlichen Personennahverkehrs, in dem man sich ja schon als sehender Mensch oft verläuft. Mhm. Und es soll einfach darum gehen, wie findet ein blinder Mensch von seinem Zuhause den nächsten Bahnhof und wie findet er dann im Bahnhof sein richtiges Gleis? Und da hat der Lehrer gerade mal einen Blick hinter diese mobilen Trennwände geworfen, hinter denen sich die jungen Erfinder immer verschanzen und dem Team bei seinen Ideen so ein bisschen mit Anmerkungen über die Schulter geschaut.
Und wie viel Zeit haben die denn jetzt eigentlich noch?
Also jetzt bleiben noch genau 2 Wochen übrig, dann steht die große Abschlusspräsentation der Ideen in der D-School an und dann muss alles fertig sein.
Mhm. Hat das Team denn schon irgendwas entwickelt jetzt in den letzten 4 Wochen?
Also hier Lars, Juliane und Stefan, die in der Gruppe sind, die den blinden Menschen bei der Orientierung helfen soll, die haben 2 Ideen ganz konkret für diese Abschlusspräsentation. Also zum einen so eine Fühllandkarte, auf der man durch Erhebungen und Einbuchtungen die Straßen und Landschaften erfühlen kann. Das hat aber 2 Probleme. Wenn du dich verlaufen hast, weißt du nicht mehr, wo bin ich auf dieser Landkarte. Ja. Ne? Und du brauchst im Grunde 2 Hände, um die zu befühlen. Also dann kannst du schon keine Einkaufstüte mehr tragen, wenn du die hast. Also im Grunde ist die schon ausgeschieden, die Idee.
Und was ist mit der anderen?
Das ist ein Navigationssystem für Blinde mit Vibrationsalarm. Also funktioniert wie ein ganz ordinäres Navi in Anführungsstrichen. Und das Besondere ist, du verbindest es mit einem Vibrationsgürtel, der rundum 8 vibrierende Einheiten hat. Und wenn dir das Navi sagen würde, nächste bitte links, dann sagt der Gürtel nichts, sondern vibriert links. Für die nächste bitte rechts, vibriert er rechts. Und bei einmal wenden vibriert er einmal so rundum im Kreis diese 8 Einheiten, die da dran sind. Das ist im Moment so die Hauptidee der Gruppe.
Wir haben ja einen Wirtschaftspartner auch eben dabei, der diese Dinge weiter etablieren möchte bzw. zur Verfügung stellt. Und wir haben uns gedacht, wenn Technologien da sind, die ausgereift sind und gut sind, warum sollen wir die nicht benutzen? Wir versuchen die jetzt miteinander zu kombinieren. Und dieser Gürtel, der durch Vibrationen die Richtung korrigiert bzw. vorgibt, ist sicherlich eine Sache, die leicht und günstig zu realisieren ist. Und der zweite Ansatzpunkt war dann, und da fragen wir uns, ob das weiterhin sinnvoll ist, eine haptische Karte quasi über eine Oberfläche.
Ist das Modell, was ihr da habt, die haptische Karte? Das ist wie so eine Filzgrundlage oder eine Styroporgrundlage, durch die ihr ganz viele zahnstochermäßige Objekte gestochen habt.
Wir haben das jetzt erstmal mit den Dingen realisiert, die da waren. Und das waren diese Kisten, die hier in der Disco liegen.
Eine Mischung aus Nadel, Kissen und Igel, sagen wir mal optisch jetzt.
Genau.
Aua. Haben die Leute, die da jetzt erfinden, irgendwas Technisches denn studiert vorher? Also Maschinenbau, Informatik oder Ingenieurwissenschaften oder irgendwie sowas?
Du meinst, was die so speziell befähigen würde, Erfinder zu werden? Nee, also wirklich nur ein Bruchteil kommt da aus technischen Studiengängen. Du hast da zwar einen Informatiker oder auch mal einen Maschinenbauer durchaus zwischen, aber die Mehrheit, das sind doch so Psychologen, Geografen, Bibliothekswissenschaftler. Aha. Da gibt's Politiker, also Politikstudenten, Germanisten, Historiker, alles. Also ganz dröge Bücherfächer auch, wenn man so will.
Okay, aber wie stelle ich mir diese Geisteswissenschaftler darin vor? Also die hätte ich jetzt nicht unbedingt in dem Zusammenhang gesehen.
Es wird auch nicht gesehen, dass, sage ich mal, alle unbedingt damit mit allen Werkzeugen umgehen müssen, sondern es geht darum, dass du kreative Leute hast und vor allen Dingen verschiedene Leute, die dann ihr Expertenwissen zusammenfließen lassen. Mhm. Also ein Germanist zum Beispiel, so ein angehender Deutschlehrer, das ist vielleicht kein Maschinenbauer, aber der kommt vielleicht auf kreative Ideen, die kein Ingenieur hat. Mhm. Oder ein Psychologe, der weiß, wie man sich in den Kunden einfühlt, der dieses Produkt benutzen soll. Und gemeinsam entwickeln die, skizzieren die dann so einen Prototypen für eine Ideen und wenn der was taugt, dann geht es darum, den zu bauen, aber das würden dann die Projektpartner oder die Kooperationspartner der Studenten, der jungen Erfinder machen und nicht die selbst.
Und warum machen die das eigentlich überhaupt?
Also ich glaube, die versprechen sich davon hauptsächlich, sage ich mal jetzt, Qualifikationen später für den Job. Also zum einen ist es natürlich, wenn du einer von diesen 40 Studenten bist, die immer in diesen exklusiven Kreis aufgenommen wird, ist das natürlich sowas wie ein sehr tolles Praktikum im Lebenslauf und du lernst unheimlich, sage ich mal, kreative Problemlösungen zu finden, Teamarbeit, Ideen zu entwickeln und umzusetzen, das ist, glaube ich, was du in der Wirtschaft sehr gut gebrauchen kannst.
Und die Leute, was sind das für welche? Also elitär haben wir schon mal vorhin so ein bisschen angedeutet, aber sind die auch sehr verkopft oder wie stelle ich mir die vor?
Sind schon Intellektuelle mehrheitlich und ich glaube auch, dass die meisten schon sehr karriereorientiert sind und das aus dem Grunde halt auch machen. So von der Zusammensetzung her sind die so Hälfte Männer, Hälfte Frauen, also gar nicht, dass da man sagen kann, ein Geschlecht hat da die Oberhand und so vom Alter her halt so, wie man im Endstadium, sage ich mal, des Studiums ist, so 25 bis 30 und nicht verkopft, aber ich würde so sagen, so eher so schon ein bisschen intellektuell drauf.
Wir haben ja die Kinderbuchgruppe eigentlich verfolgt und ich habe sie ein bisschen aus den Augen verloren. Siehst du sie jetzt irgendwo gerade noch?
Ja, die spielen gerade draußen im Foyer, die bauen da eine Bücherhöhle aus Kissen auf und zwar ist das ihre Idee für ein Konzept dieses Buchlands als magischer Abenteuerspielplatz und die fotografieren das jetzt ab für ihre erste Zwischenpräsentation.
Aber machen wir nicht 2 Kinder?
Frag mal Greta, die ist
klein. Wir haben mal die Bibliothek ein bisschen umgebaut. Ich stelle gleich alles zurück. Ich hab's verbrochen.
Oder meistens gemein, wenn wir Greta fragen. Wir können ja Greta und Jana fragen.
Erstmal würde ich gerne so das ohne jemanden so zeigen, wie das aussieht. Zu groß für Kinder?
Nee. Ach, wer will so unser Kind sein? Das ist unsere Lesehöhle.
Und das ist auch safe, ja.
Dann machen wir das jetzt doch mit Fotos. Oder mit beidem, mit Videos und Fotos.
Ja,
wo ist denn die Kamera jetzt wieder?
Das Problem ist doch, Videos und PowerPoint ist immer ein Hackmack. Ich weiß nicht, ob die Kameras ein Format ausspielen, das direkt in PowerPoint läuft. Es gab da neulich Probleme.
Stimmt, okay, wir machen Fotos.
Die Geschichte mit dem Navi für blinde Menschen, was ist denn daraus jetzt eigentlich geworden?
Ja, die hatten ja überlegt, so einen vibrierenden Navigationsgürtel für Blinde zu machen und den bauen die jetzt quasi als Modell. Also der funktioniert nicht, aber die suchen einen Gürtel gerade irgendwo im Raum, an den sie so ein paar Papp-Applikationen kleben können für ein Vorführmodell.
Ich würde vorher ganz kurz
einen
Gürtel nehmen.
Ja, genau.
Haben wir einen Gürtel?
Ja, wir haben den von Stefan. Stefan, kannst du den Gürtel rausmachen? Wo ist denn deine Hose? Meine. Aber der ist ja noch schicker.
Sollt ihr den haben, oder was?
Ja, den wollen wir haben. Das ist heute Abend wieder.
Wie, heute Abend? Ja. Mein Gürtel wurde konfisziert. Wofür wollt ihr den Gürtel von mir haben?
Der wird ins Prototyping eingebaut. Also der hat den Vorteil, dass er relativ breit ist und wir da die Möglichkeit haben, die Sensoren dran festzumachen und das zur Visualisierung nochmal zu verdeutlichen.
Sehr schön. Du läufst jetzt ohne Gürtel herum, oder wie?
Ja, die Blindengruppe hat mit denen gerade gezockt.
Sehr gut. Und das hört sich ja jetzt alles eigentlich nach einer sehr ruhigen und freundlichen Stimmung an. Das ist jetzt eher nicht so nach Ehrgeiz und so weiter strebend.
Ja, im Moment ist es sehr verspielt. Ich glaube, da bricht gerade der Basteltrieb in den ganzen jungen Erfindern los. Also zum Beispiel noch mehr Spaß als die jetzt mit dem Gürtel haben jetzt Anna, Raul und Lynn draußen. Anna hat sich für diese Fotositzung im magischen Kinderbuchladen, der da so im Modell aufgebaut wird, gerade als mit ihrer ganzen natürlichen Zierlichkeit und zwei süßen Zöpfen als Kind zurecht gemacht.
Die Perspektive. Ich bin mich gerade kennen. Oh mein. Der fotografiert immer nicht so schnell, wie ich will. Mhm.
Kann ja auch so, als auf die Mutter und ganz oft die Kinder genau. Immer an dem Bein und grabbeln da dran rum.
Kommt ihr bitte auch rüber? Heute präsentieren wir offiziell quasi die erste Prototypenrunde, wo wir Feedback einholen wollen. Für uns ist ganz wichtig, dass wir ja nicht hier am grünen Tisch und in unserer Suppe hier nur alleine kochen, sondern wir brauchen das Feedback von draußen. Wir holen uns das von den Menschen, mit denen wir auch den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben ein straffes Programm, wir sind ein bisschen über die Zeit. Ich switche gleich ins Englische, weil die Präsentationen machen wir auf Englisch. So the presentations will be done in English, but the feedback can also be done in German. And we start with the first presentation of the kids' bookstore. Where's the team?
4 Wochen schon arbeiten jetzt die Studenten an der D-School an ihren Erfindungen, zum Beispiel an dem Kinderbuchladen, der ein magischer Ort werden soll. Heute präsentieren sie zum ersten Mal ihre Ideen und ein Liveplan B-Reporter Sebastian Halm ist dabei. Ein Gong, ein Publikum, wer war noch alles da?
Es sind jetzt die anderen Studenten, sitzen im Halbkreis drumherum, gucken zu, warten auf ihren Einsatz und so ein paar von den Kunden und Partnern, mit denen die Erfindung realisiert werden sollen, sind schon da.
Und das Ganze ist ja jetzt auf Englisch. Warum das?
Das liegt daran, dass die Erfinderschule hier in Potsdam noch mit einer ähnlichen Einrichtung in den USA kooperiert. Da ist so quasi die Ur-Erfinder-Uni. Und damit man Projekte und Unterlagen austauschen kann, muss alles, was abgegeben oder präsentiert wird, in Englisch gehalten sein.
Mhm. Und das Ganze ist ja ziemlich gut ausgestattet. Mhm. Woher kommt das ganze Geld denn dafür? Also nehmen die Studiengebühren oder was? Wie kommt das?
Nee, wenn du es erstmal hierhin geschafft hast, ist das Studium für dich umsonst. Es ist ganz hilfreich bei der ganzen Finanzierungsgeschichte, dass der Gründer der deutschen D-School, Hasso Plattner heißt, und Hasso Plattner ist Mitbegründer eines Software-Riesens und gilt als milliardenschwer, und das heißt, dass der Etat der Erfinder-Uni in den kommenden Jahren sich angeblich auf einen 2- bis 3-stelligen Millionen-Euro-Betrag beläuft. Also sie sind gut durch diesen milliardenschweren Gönner und Gründer abgesichert.
Das Bewerbungsverfahren, wenn ich da jetzt mitmachen möchte, ist das besonders kompliziert?
Es ist so zweiteilig. Du musst eine kreative Bewerbung abgeben, wo du in so einer zweidimensionalen Ebene begründest, warum bin ich, sage ich mal, breit genug von meinem Wissen her, um Erfinder zu werden, und warum bin ich tiefgründig genug. Du musst im Grunde so eine dreidimensionale Zeichnung von dir anfertigen, wo dann hervorgeht, dass dein Gehirn auch was taugt, um Erfinder zu werden. Ja, und wenn du das geschafft hast, dann wirst du in ein Trainingslager eingeladen, wo du 2 Tage quasi deine Kreativität unter Beweis stellen musst. Und jetzt kommt übrigens gerade die Kinderbuchgruppe dran und stellt ihre Ideen für den magischen Buchladen vor.
The kids bookstore is called Das Nashorn. And now we have a problem with the beamer. My name is Raul. Beside me is Adrian, Anna and Lynn. We still have problems with the beamer. But we are now presenting you prototype 2, so the interior. Adrian.
So, the whole interior is designed in an organic form,
Die Technik streikt. Da müsste mal was erfunden werden.
Richtig, an der Stelle hat es nicht geklappt.
Wie sieht denn das Konzept jetzt aus?
Im Prinzip kannst du dir vorstellen, dass sie aus dem Buchladen so eine Art Abenteuerspielplatz mit Leseecken gemacht haben. Du kannst durch Tunnel in den Regalen bis unter die Decke kriechen, da rumsitzen und lesen. Es gibt durchsichtige Luken im Boden, wo man dann so versteckte Bücher finden kann. Das zeigen die jetzt alles, indem sie Modelle gebaut haben und die abfotografiert haben. Und die werden so auf die Leinwand projiziert. Hm.
Der Direktor der Schule hat das ja gerade schon gesagt, die Auftraggeber sind auch da oder Teile von denen oder einzelne von denen. Sind die da jetzt besonders nervös, die Jungs, die das jetzt präsentieren?
Ich glaube, man hört das ja auch so ein bisschen mit diesem M und R. Die sind schon ein bisschen aufgeregt, aber man muss ja auch dazu sagen, es ist heute erstmal nur eine Orientierung, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Die große Abschlusspräsentation, die kommt ja in 2 Wochen und dann entscheidet sich Daumen hoch oder Daumen runter.
This is an example of how it works. We got here those 8 units that give vibrations. And you can type in the way you want to go. And if you get into troubles and have maybe a wrong direction, every single unit that's in the wrong direction will give you a signal that you have to turn around. That means if you should go on the left side now and turn around nearly 180 degrees, you go over this and this, and you know the right direction for that moment again. Yeah, and our idea is so simple that we got so much time now for more questions. And thanks a lot.
Das war jetzt die Gruppe, die diesen Vibrationsgürtel für Blinde sich überlegt hatte, oder?
Ja, ganz genau. Also Lars hat gerade das Konzept vorgestellt mit diesem vibrierenden Gürtel und ist gerade fertig geworden. Und jetzt läuft so die Phase, wo er Lob und Kritik von den Mitstudenten, den Lehrern und den Projektpartnern bekommt.
Und gibt es gute Reaktionen?
Ja, absolut gute. Also er hat ja den Gürtel gerade für seine Gruppe vorgestellt und es gibt die vielversprechende Aussicht, dass der Projektpartner da ganz schön interessiert ist.
In Bezug auf unser Projekt haben wir eigentlich jetzt beste, in dem kurzen Feedback, was ich bislang bekommen habe, beste Ergebnisse insofern bekommen, als das in Richtung Realisation vermeintlich geht. Und das ist natürlich das Beste, was man sich vorstellen kann in diesem Zusammenhang, ja.
Das heißt, mit anderen Worten, du hattest schon die Gelegenheit, mit dem Auftraggeber zu sprechen und der hat dir signalisiert, das ist gar nicht mal so schlecht.
Und dementsprechend haben wir jetzt nächste Woche, schaffen wir es nicht, aber die Woche darauf werden wir dann uns im größeren Kontext treffen und das nochmal vorstellen und dann schauen. Also hochzufrieden.
So, herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation des 6-Wochen-Projekts an der School of Design Thinking. Einige von Ihnen waren noch nicht hier. Ich freue mich, dass die hier sind, es in Teilen geschafft haben, denn man verläuft sich ganz schnell hier auf dem Gelände. Wir sind natürlich sehr interessiert an Ihrem Feedback, speziell an dem Feedback der Partner, die auch heute zahlreich erschienen sind. Hier vorne sind tatsächlich noch Plätze reserviert für Sie. Ja, also.
Ob sich Thomas Alva Edison so gefühlt hat, als er die Kohlefadenlampe zum ersten Mal präsentiert hat? Wir wissen es nicht. Was wir aber in der 1Live Plan B-Reportage herausfinden können, ist, wie sich die Studenten der D-School fühlen, während sie ihre Erfindungen präsentieren. 1Live Plan B-Reporter Sebastian Halm, wie ist denn die Stimmung?
Im Moment nervös, angespannt. Es geht ja jetzt so quasi um die Wurst. Also taugt unsere Erfindung was oder nicht? Das sagen den Studenten ja heute die Auftraggeber.
Die haben ja schon mal präsentiert vor 2 Wochen. Hat sich seitdem denn irgendwas schon verändert?
Ganz unterschiedlich. Also bei manchen ist alles beim Alten geblieben und nur etwas ausgefeilt worden. Und andere haben nochmal alles umschmeißen müssen.
Warum?
Zum Beispiel die Blindengruppe nehmen wir die mal. Also die Gruppe, die den Blinden helfen sollen, sich im öffentlichen Raum zu orientieren. Die hat die Hiobsbotschaft bekommen, dass es ihr Projekt schon gibt. Also die UN entwickelt gerade im Grunde genauso einen Gürtel zur Serienreife und es bedeutet wohl oder übel, dass diese Aussicht am Ende, dass das mal umgesetzt wird, jetzt erledigt ist, denn keine Firma will ja da, sag ich mal, sich mit der UN messen, die schon mit ein paar Jahren Vorsprung dieses Ding erforscht.
Heute hilft Kim 4 Erfindern. Der Lynn, die sich für Menschen aus der ganzen Welt interessiert, der Anna, die gerne malt und Bücher mag, dem Raoul, der gerne redet und dem Adrian, der gerne Häuser baut. Zusammen wollen Kim und die 4 Erfinder einen Kinderbuchladen zu einem magischen Ort für Familien machen. Wir alle kennen Buchläden. Aber wo ist die Magie? Kira versteckt sich gerne.
Ja, Wo ist denn die Magie? Das war der Teil der Präsentation der Kinderbuchgruppe.
Ja genau, Sendung mit der Maus-Fans werden aufgehört haben. Die haben nämlich so eine kleine Sendung mit der Maus, wirklich sehr schön und professionell produziert, so einen kleinen Zeichentrickfilm mit dieser Stop-Motion-Technik, weißt du, wo sich so Pappfiguren bewegen, und einen professionellen Sprecher geholt, und die zeigt, diese Präsentation zeigt jetzt, wo die Magie ist, nämlich der Kinderbuchladen ist so eine Art Abenteuerspielplatz geworden.
Mhm. Und die Gruppe bleibt also am Ort der Magie, und das kriegen die auch sehr gut hin. Wie kommt das Konzept denn an?
Das kommt gut an beim Publikum, aber der Berliner Kinderbuchladen, mit dem die zusammenarbeiten, der hat bereits signalisiert, es ist alles gut und schön, aber wir werden es trotzdem nicht umsetzen.
Oh, warum denn nicht?
Ja, weil die Ideen, die mögen gut sein, aber die lassen sich in dem betroffenen Laden nicht umsetzen, und das hat Raul, der gerade die Präsentation hält, schon gewusst, bevor er angefangen hat zu reden. Also das hat man ihm da schon so quasi gesteckt, und deswegen sieht er bei dieser Präsentation auch so ein bisschen enttäuscht aus.
Ja, also wir haben dem Projektpartner die Ideen schon gezeigt. Sie fanden es interessant, können sich im Moment noch nicht so ganz vorstellen, wie sie das umsetzen, aber wir sind da auf jeden Fall in Gesprächen.
Also grundsätzlich gut, aber ist die Frage, ob es dann in den Laden so richtig reinpasst.
Genau, weil wir arbeiten ja auch nicht direkt für einen Laden, sondern wir arbeiten eigentlich daran, dass wir Erkenntnisse aus diesem Laden ziehen können, um einen idealen Buchladen für Kinder zu bauen.
Gibt es denn auch eine Gruppe, bei der feststeht, dass ihre Idee auf jeden Fall umgesetzt wird?
Ja, beste Chancen, dass ihre Idee mal wirklich umgesetzt wird, hat diese Gruppe, die haben wir noch nicht gehört, aber da gab es eine Gruppe, die sollte Nichtwähler zum Wählen bringen. Ja. Und bei denen stehen die Chancen gut.
Okay, und was haben die sich denn jetzt ausgedacht dann?
Also wenn man es kurz zusammenfasst, geht es da um eine Marketingkampagne, bei der man gratis Handy-Klingeltöne runterladen kann. Und diese Handy-Klingeltöne kommen in einem Paket mit einem Handy-Game, einem Quiz, in dem auf lustige Weise so politische Themen verarbeitet werden. Und da kannst du dir so ein Tamagotchi noch zusätzlich fürs Handy runterladen, so ein virtuelles Haustier, das nur überlebt, wenn man politische Fragen richtig beantwortet. So sollen junge Wähler quasi, ohne dass sie es so richtig merken, für Politik interessiert werden.
Ja, das ist clever. Das gefällt mir. Und wer ist der Partner für dieses Projekt?
Das ist Stefan Gerke, das ist der Geschäftsführer einer Homepage namens Politik Digital, ein Informationsportal über Politik im Internet, und dem hat die Präsentation so gut gefallen, dass er meint, vielleicht kriegt man das ja bis zur Bundestagswahl realisiert.
Also wir sind völlig ohne Erwartungen hier rangegangen und hatten gleichzeitig aber auch alle Erwartungen. Wir wussten überhaupt nicht, was an Beispielen kommt. Wir hatten nicht konkret vorgegeben, dass es um junge Wähler geht, sondern wir haben einfach gesagt, Nichtwähler. Und die D-School hat sich hier eine besondere Gruppe herausgesucht, sicher eine, die sehr wichtig ist. Und wir glauben, dass dieser Weg, den die D-School hier vorgeschlagen hat, ein wirklich guter ist, ein umsetzbarer ist. Und da es eine gute Sache ist, glaube ich, finden wir auch sehr gut Partner in der Industrie, um das umzusetzen. Also wir wollen das fortsetzen und weitermachen. Wir wollen das zu einem Produkt machen.
Krass, das finde ich sehr beeindruckend. Aber jetzt mal so, wenn du dir alle Studenten anschaust und diesen Studiengang, wo werden wir diese Studenten denn wieder treffen? Also meinst du, die haben irgendwann so ein Schild an ihrer Haustür hängen, Erfinder Schmitz?
Ich glaube, dass hier weniger jetzt darum geht, das Rad zu erfinden oder sowas, sondern eher so um Konzepte, Teamgeist, um Koordinieren, Absprache mit Projektpartnern und eher so abstrakte Probleme zu lösen. Glaube ich weniger, dass da wirklich viele Erfinder draus werden. Ich glaube eher, das ist sowas, was so ein bisschen auf Karriere ausgerichtet ist. Guck in ein paar Jahren mal so im mittleren Management nach, würde ich sagen. Kann ich mir vorstellen, dass du da einige findest, bei denen es gut geläuft.
Das war die 1 Live Plan B Reportage. Studienziel Schöpfer, Europas einzige Erfinder-Uni von Sebastian Halm. Ab morgen gibt's die Reportage auch als Podcast auf 1live.de. Und hier kommt jetzt das 1live Kassettendeck. Heute mit Womrici, dem Schlagzeuger von den Toten Hosen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Mein Name ist Elif Schennel. Schönen Abend noch.
Mehr Podcasts auf 1live.de.